Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian.
Und mein Name ist Felix.
Und bevor wir zum Thema der heutigen Episode kommen, noch eins, zwei Anmerkungen. Einmal das Gewinnspiel von Dork und Imp, wo wir mit freundlicher Unterstützung des Dragonbox Shops 3 Exemplare von Dork und Imp verlost haben. Da haben wir die Gewinner am 1. Januar informiert. Und dann gibt's noch eine kleine Änderung, die nicht wirklich eine Änderung ist. Und zwar gehört der SNES-Cast jetzt zu Tone Age. Das ist so eine Art Podcast-Label, einfach von der Idee her sozusagen eine Zusammenfassung von Podcasts, an denen ich mitproduziere. Und damit man dann sozusagen andere Podcasts da leichter finden kann, da werden wir auch nochmal drauf verlinken. Ansonsten ändert sich dabei für den SNES-Cast nichts. Ist nur so eine Art Kategorie, in die wir das Ganze packen. Und damit kommen wir zum Thema der heutigen Episode.
In der heutigen Episode behandeln wir das Spiel NBA Jam. Es handelt sich dabei um ein 1-4-Spieler-Arcade-Basketballspiel für das SNES. Entwickelt wurde das Ganze von Midway Manufacturing Company und veröffentlicht dann durch Acclaim Entertainment. Und zuerst einmal schauen wir uns ein wenig den Hintergrund an von dieser Sportart. Basketball wurde 1891 vom kanadischen Arzt und Pädagogen James Naismith als Hallensport entwickelt, weil für damalige Zeiten waren die Sportarten doch recht, ja, aggressiv. Es kam oftmals zu Verletzungen und dieser Arzt wollte dann etwas haben, womit sich die Leute zwar, ja, austoben können, allerdings ohne, dass es wirklich zu starken bzw. schwerwiegenden Verletzungen kommt. Ursprünglich war das Ganze für YMCA-Studenten gedacht und in Verbindung mit dem YMCA wurde dann auch das Ganze schnell weltweit verbreitet. YMCA steht dabei für Young Men's Christian Association, also deutsch-christlicher Verein junger Menschen. Mit über 64 Millionen Mitgliedern ist die YMCA die weltgrößte Jugendorganisation, die es aktuell gibt. Basketball hat sich dann dementsprechend verbreitet und ist in den olympischen Disziplinen seit 1936 vertreten, was die Herrenmannschaften angeht, und 1976 kamen dann auch die Frauenmannschaften mit dazu. Die NBA, also die National Basketball Association, ist in den USA ansässig und weltweit die, ja, populärste bzw. professionellste Basketballliga, die es aktuell gibt. Basketball hat sich ja mit der Zeit entwickelt und es gibt ein oder zwei interessante Anmerkungen und Informationen, die wir hier mit einfließen lassen wollen. Basketball ist eine der wenigen Sportarten, die wirklich durch eine Einzelperson erfunden worden ist, und ursprünglich hat man es mit, ja, massiven Körben gespielt, die an der Wand angebracht worden sind, und den Ball musste man dann anschließend nach einem Korb mit einem langen Stock wieder herauspieksen. Aus den allgemeinen Spielen kennt man es ja, dass ein großes Brett bzw. eine große Fläche hinter dem Korb angebracht ist, und das ist dem geschuldet, dass der Wurf teilweise durch die Zuschauer beeinflusst werden konnte, und das wurde damit verhindert. Körbe hängen in einer Höhe von 3,05 Metern und das war eher zufällig gewählt, weil der Erfinder einfach, ja, in seinem College herumging, schaute, wo man das anbringen kann, und der Balkon bzw. die Empore waren in exakt dieser Höhe von 3,05 Meter angebracht. Dort hat er dann die Körbe platziert und seitdem ist das so geblieben. Aber kommen wir dann von den Fakten bzw. Informationen wieder zurück zum Basketball. Dieses wird meistens in Hallen mit der Länge 28 Metern zu 15 Meter Breite, also in rechteckiger Form vom Spielfeld her, gespielt. Die Oberfläche ist im Normalfall ein harter Belag, damit man den Ball auch dribbeln kann. Und die jeweiligen Hallen bzw. Spielfelder sind mit Linien gekennzeichnet, die die Bereiche jeweils festlegen. Es gibt also die Seitenlinien, dass man das auserkennt. Es gibt die Mittellinie und die jeweiligen Abstände vom Korb, um die Punkte zu zählen. Das Ganze wird mit zwei Teams gespielt, die jeweils 5 Leute beinhalten, und es gibt auch andere Varianten wie das One vs. One oder Three vs. Three. Da gibt es offizielle bzw. inoffizielle Varianten. Und in der offiziellen Variante ist es so, dass das Team 7 Auswechselspieler hat, die beliebig oft ausgetauscht werden können. Ziel ist es, in Besitz des Balls zu kommen und diesen im gegnerischen Korb dann zu versenken, um Punkte zu bekommen. Die Punkte werden dabei unterschiedlich gezählt, das heißt, ein Freiwurf gibt einen Punkt und je nach Entfernung bekommt man 2 bis maximal 3 Punkte. Diese Bereiche werden dann durch die erwähnten Feldlinien jeweils gekennzeichnet. Das Team, das am meisten Punkte am Ende der Spielzeit hat, gewinnt dann das Spiel. Und zeitlich geht ein Spiel über 4 Viertel mit je 10 Minuten. Da gibt's dann auch wieder so kleine Unterschiede. In der NBA sind's zum Beispiel 12 Minuten je Viertel. Und sollte es einmal der Fall sein, dass ein Gleichstand entsteht, dann gibt es 5 Minuten Verlängerung, bis ein Spieler dann einen Punkt macht und das Spielen für sich entscheidet. Da das Spiel doch recht aktiv ist und mitunter auch getrieben durch die Zeitregeln, auf die wir gleich kommen, gibt es eine 2-minütige Pause nach jedem Viertel und 15 Minuten Pause nach der Halbzeit. Beim Basketball wird der erste Ball damit entschieden, dass der Schiedsrichter den Ball auftrumpfen lässt, beide Kontrahenten in die Höhe springen und versuchen, an den Ball zu bekommen. Während des gesamten Spiels wird darauf geachtet, ob es persönliche, technische oder unsportliche Fouls gibt und es kann dazu führen, dass die Spieler komplett vom Spiel ausgeschlossen werden, unter anderem bei einem disqualifizierenden und 2 unsportlichen Fouls zum Beispiel. Hat man einmal den Ball ergattert, hat man dann insgesamt 24 Sekunden Zeit, um einen Angriff durchzuführen und innerhalb von 8 Sekunden muss man den Ball auch in die gegnerische Hälfte bringen. Währenddessen muss der Ball auch gedribbelt werden, das heißt, man darf ihn nicht in irgendeiner Art und Weise längere Zeit in der Hand halten oder an anderen Körperstellen berühren. Und das insgesamt bringt dann eine gewisse Dynamik und Schnelligkeit ins Spiel. Und das war's somit allgemein über den Basketball-Hintergrund. Kommen wir zur Geschichte.
Und bei der Geschichte schauen wir uns zuerst die Midway Manufacturing Company an. Und die hat die ursprüngliche Arcade-Version von NBA Jam entwickelt. Midway Games, die eigentlich unter dem Namen Midway meistens bekannt sind oder waren und früher halt Midway Manufacturing hießen, war ein amerikanischer Videospielentwickler und die waren auch Publisher und sie haben unter anderem so Sachen wie Mortal Kombat, Rampage, Spy Hunter, NBA Jam gemacht bzw. gepublished. Und gegründet wurde Midway als Midway Manufacturing im Jahr 1958 und war halt ein Hersteller von dieser Unterhaltungsspielen und wurde dann knapp 10 Jahre später, 1969, von der Bally Manufacturing aufgekauft und hat er sich dann so in den 80er Jahren in Bally Midway umbenannt. 1973 haben sie dann angefangen, so Arcade-Videospiele zu entwickeln und haben Space Invaders 1978 vertrieben und dadurch einen sehr großen Erfolg gemacht. Und später wurde Midway dann noch ein bisschen hin und her verkauft und war schließlich im Jahr 2000 der 4. größte Videogame-Publisher, wenn man da nach den Verkäufen geht. Danach haben sie dann ja weiter Videospiele entwickelt und gepublished für Heimkonsolen und auch Handheld-Maschinen. Allerdings, das Ganze ging mehr so in Richtung Verluste und Schulden. Und schlussendlich im Februar 2009 hat Midway Games dann Insolvenz angemeldet. Die meisten Assets von Midway sind dabei bei Warner Bros. Gelandet. Und damit kommen wir dann zu Iguana Entertainment. Das war ein Videospielentwickler, der in Austin, Texas saß. Der wurde 1991 von Jeff Spangberg gegründet. Der war vorher Lead Designer bei Punk Development. Und der erste Erfolg war das Spiel Aero the Acrobat. Und später wurden sie dann von Acclaim Entertainment gekauft, nämlich im Jahr 1995. Bekannt sind sie unter anderem für Turok gewesen. Und sie wurden dann später auch umbenannt in Acclaim Studios Austin. 1999 und dann 2004 geschlossen. In Bezug auf NBA Jam waren sie für die SNES-Umsetzung des Spiels verantwortlich. Und dann nochmal ganz kurz ein Blick auf Acclaim Entertainment, die ja als Publisher tätig waren. Und Acclaim Entertainment war halt ein amerikanischer Videospiel-Publisher. Der saß in Glen Cove in New York und wurde gegründet von Greg Fischbach, Robert Holmes und Jim Skoroposki, und zwar im Jahr 1987. Und 2003 lief es dann nach sehr erfolgreichen Jahren nicht mehr so gut. Und schlussendlich musste dann die Insolvenz im September 2004 erklärt werden. Und die entsprechenden Assets wurden dann an unterschiedlichste Parteien da verkauft. Dann werfen wir einen Blick auf das Spiel NBA Jam. Es gab ja eine Arcade-Version und später halt weitere Umsetzungen. Der Projektleiter für die Arcade-Version war dabei Mark Turmel. Und da gibt es auch so unterschiedlichste Charaktere, die dann für diese, also Basketballspiele, die man auswählen konnte, so als geheime Charaktere. Und für die Arcade-Version war unter anderem geplant, Godzilla und Bud Simpson damit einzubauen. Das hat man dann aber weggelassen. Und mit dem Spiel wollte man halt ein Spiel schaffen, was halt entsprechend Anziehungskraft entwickelt und hat deshalb auch halt so digitalisierte Grafiken mit reingenommen, weil man das bei einem ähnlichen Basketballspiel von Midway, nämlich Arch Rivals, schon mal gemacht hat. Und Midway hatte dann eine Lizenz der NBA erwerben können. Vielleicht ganz interessant, für die Arcade-Version musste man dort $100 an Lizenzgebühren für jede verkaufte Einheit verkaufen. Und an sich fand die NBA, dass die Idee dieses Spiels erstmal irgendwie nicht so gut, weil man auch der Meinung war, dass so ein Arcade-Spiel halt nicht zum Markenzeichen passte. Aber nach einer zweiten Präsentation waren sie dann schlussendlich doch überzeugt. Und man hatte da bei der Präsentation auch unterschiedlichste Sachen erklärt, dass man verschiedene Kameraperspektiven einbauen möchte, Tipps von Trainern, Sofortwiederholung und so eine Ego-Perspektive bei Fast Breaks. Schlussendlich ist keine dieser Funktionalitäten im Spiel gelandet. Und was auch ganz interessant ist, bei der Entwicklung der Arcade-Version gab es halt auch dann etwas, was einprogrammiert wurde. Man hatte halt so den Verdacht, dass das Spiel halt gegenüber den Chicago Bulls so eine Voreingenommenheit hatte. Weil das Spiel war so programmiert, dass die Bulls in Spielen, die wirklich sehr, sehr eng waren von den Punkteständen her, in letzter Sekunde halt Würfe verfehlen konnten. Das ist natürlich auch eine witzige Funktionalität an der Stelle. Und Iguana Entertainment war dann schlussendlich für die Umsetzung für die Heimkonsolen zuständig. Und man hatte dann unterschiedlichste Versionen, zum Beispiel für die PlayStation und auch für Saturn. Das Spiel an sich ist dann auch in Assembler geschrieben worden und hatte dann fürs Marketing ein Budget von um die 10 Millionen US-Dollar. Entwickelt wurde die SNES-Version dann von Iguana Entertainment. Für die Programmierung war zuständig Jason Falkes. Der Produzent war Dan Feinstein. Und so, was das Entwicklungsteam angeht für die SNES-Version, da ist relativ wenig bekannt. Veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich in Japan im April 1994, in Nordamerika im März 1994. Und in der EU 1994. Und damit werfen wir dann nochmal einen Blick auf das Setting von NBA Jam.
Das ist recht einfach erklärt, denn man spielt in 2 gegen 2 Teams gegen eines der 27 beliebigen NBA Teams und kann dabei die Rollen der Spieler einnehmen. Die Spieler haben dabei unterschiedliche Fähigkeiten und damit springen wir dann auch direkt zum Gameplay. Startet man das Spiel, dann sieht man zuerst die Copyright-Hinweise und die diversen Logos der beteiligten Firmen. Das Hauptmenü, in dem man dann landet, gestaltet sich recht schlicht. Es ist im Hintergrund ein Hallenboden zu sehen und mittig platziert ist dann das NBA Jam als Titel. Man wird im Hauptmenü mit 3 Punkten konfrontiert. Die Art und Weise, wie man spielen möchte, also Head-on-Head, Spieler gegen Spieler gewissermaßen. Dann kann man als zweites ein Teamspiel auswählen mit maximal 2 vs. 2 Spielern. Mit dem Multitap ist es dabei möglich, insgesamt dann 4 menschliche Spieler zu haben. Sollte dieser Adapter nicht vorhanden sein, dann kann man die verbleibenden Spieler mit dem Computer besetzen. Der letzte Punkt im Hauptmenü ist dann das Optionsmenü. Dort kann man einstellen, wie schnell die Zeit runter tickt. Weiterhin kann man zwischen 5 Schwierigkeitsstufen des Gegners wählen und man kann einstellen, ob man die Spieler wechselt. Das bedeutet, wenn derjenige, der im Ballbesitz ist, den Ball abgibt an einen Teamkollegen, dass der Spieler dann diese Rolle übernimmt oder ob der Spieler an sich bei einer Rolle bleibt und dementsprechend sich frei bewegt und nicht ständig im Besitz des Balls ist. Dann kann man gewissermaßen ein Handicap einschalten. Damit wird das Spiel für die menschlichen Spieler einfacher. Und zum Schluss kann man die Steuerung individualisieren. Sobald man das Ganze dann abgearbeitet hat, startet man das Spiel und man kann seine Initialien, also 3 kleine Buchstaben, eingeben, um seine jeweiligen Rekorde zu speichern. Diese kann man im späteren Verlauf dann mit Hilfe eines Passworts auch wieder herstellen. In der Spielerauswahl sind bis zu 4 Spieler möglich. Und sobald man das Spiel begonnen hat, kann allerdings auch ein Spieler noch dazukommen, indem er die Starttaste drückt. Unabhängig dessen muss man ja einen Spieler wählen. Und die Spieler werden eingeblendet. Unten sieht man die jeweiligen Bilder mit den dazugehörigen Werten der Spieler. Diese Werte unterteilen sich in Speed, Free Pointers, Dunks und Verteidigung. Das war auch eine Besonderheit für das Spiel, dass die Spieler jeweils unterschiedliche Eigenschaften haben, die sich dann auch unterschiedlich aufs Spiel auswirken. Also jeder Spieler hatte ein eigenes Spielverhalten. Hat man seinen Spieler ausgewählt, startet das Spiel, indem der Schiedsrichter den Ball auf den Boden auftrumpfen lässt und man versucht, in Besitz des Balls zu kommen. Oben links bis hin nach oben rechts in einer Linie stehend sind die jeweiligen Spielernamen angeordnet und eine Leiste für die Turbo-Funktion. Die Turbo-Funktion kann unterschiedlich genutzt werden. Nutzt man sie einzeln, dann ist es ein Sprinten des Spielers und in Kombination können dann verschiedenartige Würfe ausgeführt werden. Vom Menü her gibt es dann keine weiteren aktiven Elemente, die dauerhaft eingeblendet werden. Im Hintergrund sieht man schön gezeichnet das Publikum und am Spielfeldrand näher sitzend, dann steht ein Tisch, an dem die Schiedsrichter sitzen und man bewegt sich auf dem Feld dann von links nach rechts bzw. rechts nach links und ein wenig in der Tiefe. Erzielt man einen Punkt, wird unten als Zeile kurz eingeblendet, in welchem Viertel man sich aktuell befindet und wie viel Zeit noch verbleibt. Gegen Ende eines Viertels werden dann auch die letzten Sekunden eingeblendet. Das Ganze wird auch mit einem Sound untermalt und man sieht bei jedem Treffer des Weiteren die Punktzahl kurz eingeblendet. Zwischen den Vierteln gibt es ja kleine Soundeffekte und mitunter Musik, die das begleiten. Man sieht im Zwischenbildschirm, im Ladebildschirm, wenn man so möchte, ein paar Coaching-Tipps. Und eine kleine Besonderheit ist hier, dass in der Halbzeit eine animierte Sequenz gezeigt wird, die aus Bildern von echten Spielen besteht. Die Animationen allgemein beim Springen und Bewegen wirken recht dynamisch. Jeder hat so seine eigene Animation. Und es gibt auch kleinere Dinge wie das Zerbrechen des Glases an der Korbrückwand, die das Ganze ein wenig eher auflockern bzw. nicht unterstreichen. Ziel des Spiels ist es, wenn man das so möchte, alle 27 NBA-Teams zu besiegen und man kommt dann als Spieler, hat man dies geschafft, in eine kurze Credit-Scene. Im Grunde nur ein Bild, bei dem man den NBA-Pokal sieht und als Text wird einem dann beschrieben, dass man nun der neue Champion ist. Und damit kommen wir dann zur Steuerung. Mit der linken bzw. rechten Schultertaste benutzt man den Turbo, also diese Sprint-Funktion. Mit Y passt man den Ball an einen Mitspieler oder stiehlt den Ball von einem gegnerischen Spieler. Mit B, je nach Situation dann auch wieder angepasst, übt man einen Wurf aus, auf den Korb zum Beispiel, oder blockt einen gegnerischen Wurf. Mit Start kann man das Spiel pausieren bzw. wieder aufnehmen. Und in Kombination mit der Turbo-Taste gibt es dann noch verschiedene kleinere Arten, wie man den Ball denn werfen kann. Die Turbo-Taste plus die Blocken-Taste bzw. die B-Taste ergibt dann zum Beispiel einen Slam-Dunk. Dabei muss man allerdings auch beachten, dass man in der jeweiligen Zone stehen muss, um diese Kombination erfolgreich ausführen zu können. Schauen wir uns im nächsten Punkt die Grafik und den Sound ein wenig näher an.
Ja, bei der Grafik und dem Sound wird halt viel auch gearbeitet mit Fotos, die digitalisiert wurden, zum Beispiel bei der Teamauswahl der Spieler im Spiel selbst, die Sprites und die Hintergründe zum Beispiel vorne recht detailliert und gehen dann so nach hinten in diese gesichtslose Menge über. Die Spieler der Sprites selbst sehen teilweise so ein bisschen handgezeichnet aus mit so einer Art Fotokopf, aber es kann natürlich auch sein, dass auch die entsprechend aus Fotos digitalisiert worden sind. Wenn man einen Blick auf die Musik wirft, dann ist die ganz okay. Allerdings gibt es nicht allzu viel davon. Es gibt für den Titelbildschirm Musik am Ende der Viertel und am Ende des Spiels gibt es entsprechend Musik. Daneben gibt es Sprachsamples und so Soundeffekte wie das Jubeln des Publikums. Und im Spiel selbst gibt es dann halt wirklich mehr so alles in Richtung Soundeffekte. Ansonsten ruhig. Man hört das Dribbeln des Balls, das Publikum etc. Die Musikstücke an sich haben so eine Länge von knapp 50 Sekunden bis 2 Minuten 50, je nachdem, welches Musikstück da gewählt wird. Und zusammenfassend, was Felix auch schon sagte, die Animationen sind da halt ziemlich gelungen an der Stelle. Und grafisch macht das Spiel durchaus was her. Die musikalische Untermalung ist halt vorhanden, aber es ist halt kein Musikspiel, sondern es geht halt um Basketball und dass man sich dann da entsprechend auf das Gameplay an der Stelle konzentrieren soll. Und die Soundeffekte tun das aber definitiv im Spiel selbst dann noch mal ein bisschen unterstützen. Und wer das Spiel spielt, der wird feststellen, es ist gar nicht so einfach, in diesem Spiel zu gewinnen. Und deshalb schauen wir uns jetzt die Strategie an.
Im Spiel kann man sowohl offensiv als auch defensiv spielen. Und das muss man in der Strategie so ein klein wenig beachten. Für jeden Angriff hat man ja nur einige Sekunden Zeit. Dementsprechend bleibt man auch in Bewegung. Das Ganze kann ein wenig hektisch wirken, beziehungsweise einen zu unüberdachten Spielzügen bringen. Da muss man so ein wenig Ruhe reinbringen. Je nach Einstellung ist man auch vom Computer abhängig, wie man das Ganze gestaltet. Denn mit menschlichen Spielern kann man sich in dem Sinne natürlich absprechen. Bei Computermitspielern ist es dann von Vorteil, wenn man sich so schnell wie möglich zum gegnerischen Korb bewegt. Im Normalfall spielt dann der Computer den Spieler auch an, dass dieser eine Chance hat, einen Punkt zu erzielen. Bei einem Wurf ist die Trefferquote ganz gut, wenn man den Ball am Höhepunkt des Sprungs loslässt. Und interessant zu wissen ist, dass die Slam Dunks zwar schwerer zu blocken sind, dementsprechend die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man einen Punkt bekommt. Allerdings muss man bei den Slam Dunks ja auch innerhalb einer gewissen Reichweite stehen. Und das gleicht sich dann wieder ein wenig aus. Denn diese Stelle muss man ja erst einmal erreichen, ohne den Ball zu verlieren. Spielt man das Spiel mit Computer, dann klappt es ganz gut, wenn man den Ball im Grunde direkt weiterschießt. Da muss man allerdings eine kleine Einschränkung machen. Denn hier kommt es ein wenig drauf an, welchen Modus man eingestellt hat. Es gibt ja, wie gesagt, zwei Modi. Der eine, dass man einen Spieler behält und der andere, dass man jeweils zum Wechsel, der aktuell im Ballbesitz ist, wechselt und mit diesem dann weiterspielt. Sollte man den Modus anhaben, dass man den Spieler wechselt, dann verkompliziert das die gesamte Sache ein wenig. Dementsprechend sollte man in diesem Modus eher darauf achten, dass man versucht, an den Ball zu kommen und ihn auch zu behalten, also nicht sehr oft an Teamspieler abzuspielen. Sollte dann die Zeit knapp werden, wird dies ja eingeblendet und akustisch auch unterstützt. Braucht man als Spieler keine Panik zu bekommen, denn man kann einfach den Ball schießen, egal wohin. Denn entweder er geht in das eigene Team und ist auf der sicheren Seite oder er geht in den gegnerischen Korb, man bekommt einen Punkt. Das wären in dem Sinne zwei gute Ereignisse. Und im Vergleich dazu könnte es sein, dass der Gegner dann den Ball zwar bekommt, aber dadurch, dass die Zeit dementsprechend knapp ist, hat er kaum noch die Chance, einen Punkt von seiner Seite aus zu erzielen. Wenn man eher defensiv spielt, ist das Ziel wirklich, Punkte des Gegners zu verhindern und nicht selbst aktiv zu werden. Das kann man in dem Sinne ganz einfach machen, indem man einfach neben dem eigenen Korb wartet und die herankommenden Spieler blockt. Nicht gerade die schönste Variante, aber durchaus effektiv. Im Grunde genommen kann man sogar zweimal blocken. Das erste Mal, wenn man dem Spieler 1:1 begegnet, also in direkter Nähe zu ihm steht, kann man versuchen, den Ball zu stehlen. Oder sollte man dies nicht schaffen, und der Gegner kommt zu einem Wurf, kann man dann, wenn man schnell genug ist, den Wurf sogar noch blocken. Die jeweiligen Spieler haben ja unterschiedliche Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten kann man als Tabelle sortiert im Internet finden und sich dementsprechend den besten Spieler heraussuchen. Allerdings ist der beste Spieler der Spieler, der zum eigenen Spielstil passt. Da ist jedem die Auswahl selbst überlassen. Und damit kommen wir dann zu den Cheats.
Ja, wenn man sich die Cheats anguckt, da gibt es Cheats, die dann halt direkt im Spiel eingebaut sind, die man über spezielle Tastenkombinationen dann aktivieren kann. Zum Beispiel, dass man ja diese Steals relativ einfach machen kann. Und daneben gibt es dann auch eine Reihe von Passwörtern für das Passwortsystem, was dann nicht wirklich Cheats sind, sondern halt Möglichkeiten sind, im Spiel entsprechend wieder einzusteigen. Und auch wenn man auf die Cheatcodes schaut, also Codes für Emulatoren oder Module wie das Projection Replay, mit denen bestimmte Speicherstellen manipuliert werden, zum Beispiel um den Punktecounter immer auf einem bestimmten Wert zu halten. Solche Cheatcodes gibt es auch für das Spiel, nämlich zum Beispiel, dass man unendlich Turbo hat oder diese Super Dunk Ability halt immer da ist. Und wie viele Körbe man braucht, um in diesen On-Fire-Modus zu kommen. Da gibt's wirklich eine ganze Reihe an Cheatcodes, die man da im Spiel einsetzen kann. Damit werfen wir dann einen Blick auf die Unterschiede. Es gibt ja von dem Spiel unterschiedliche Revisionen. Aber bevor wir zu den Revisionen kommen, schauen wir uns den Prototypen an, den es gab. Und da wurden einige versteckte Spieler, ja im Gegensatz zur Release-Version, dann herausgenommen. Und auch einige Basketballspieler, die regulär drin sein sollten, wurden nochmal gewechselt, beziehungsweise in den Mannschaften, in denen sie sind, wurden gewechselt. Und es gibt eine Cheerleader-Sequenz, die dann in der finalen Version auch entsprechend herausgeflogen ist. Wenn man dann mal vergleicht die Änderung des Prototyps gegenüber den finalen Versionen, da ist es dann so, dass in der finalen Version zum Beispiel der eine Basketballspieler von der Frisur her besser zu sehen ist, dass in der Prototyp-Version von Utah Jazz, dass Utah im Logo fehlte. Dann gab es auch eine falsche Schreibweise bei einem Spielernamen, die geändert wurde. Auch der Titelscreen mit Acclaim und Midway wurde nochmal geändert. Da haben wir in der finalen Version oben Midway zu stehen und das Press Start ist in diesem NBA Jam Logo, während es im Prototypen weiter unten ist, was an sich wesentlich besser aussieht. Und so ziehen sich da noch einige grafische Änderungen durch, die vom Prototypen hin zur finalen Version entsprechend geändert wurden. Wenn wir dann Blick auf die Release-Version werfen, da ist es hauptsächlich so, dass man in den beiden Revisionen, die es da gab, die Kader noch ein bisschen verändert hat, weil man teilweise zum Beispiel die Rechte an einem Spielernamen verloren hatte und das dann entsprechend in den weiteren Revisionen ersetzt werden musste. Und damit sind wir dann bei den technischen Daten. Wir schauen ja immer in das Spiel hinein, schauen uns den internen ROM-Header an, schauen uns so die Daten des ROMs an sich an, also wie groß ist das ROM etc. Und bei dem Spiel NBA Jam ist das ROM 16 Mbit groß, also 2 Megabyte. Es handelt sich um sogenanntes Fast-ROM mit einer Zugriffsgeschwindigkeit von 120 Nanosekunden. Und es ist ein normales ROM, deshalb auch das Passwortsystem, also es gibt da keinerlei Speicherbatterie oder ähnliches. Und der interne Titel, egal in welcher Version, ist NBA Jam, alles in Großbuchstaben mit einem Leerzeichen, die beiden Wörter getrennt. Die Portierung und Nachfolger von NBA Jam, wenn wir uns die mal anschauen, dann gab es natürlich erstmal eine ganze Reihe von Portierungen. Die ursprüngliche Arcade-Version und dann Portierung fürs SNES, den Game Boy, das Game Gear, das Genesis, das Sega CD. Und neben diesen Portierungen gab es dann auch sozusagen ein Update, eine aktualisierte Version, nämlich die Tournament Edition von NBA Jam, wo halt die ganzen Spieler teilweise aktualisiert wurden, es neue Easter Eggs gab und neue Features hineingebracht wurden und auch neue Musik. Und diese Version wurde dann auch wieder portiert für Super Nintendo, das Genesis 32X, den Game Boy, den Game Gear, Sega Saturn, PlayStation und den Atari Jaguar. Und dann ist NBA Jam ja eine ganze Reihe, also da gibt's eine ganze Menge an Spielen. Das fängt an mit dem originalen NBA Jam von 1993, was dann ursprünglich als Arcade-Version herauskam, die Tournament Edition von 1994 und dann gab's zum Beispiel NBA Jam 1994 auf einem separaten Handheld als einzelnes Gerät. 1996 gab es NBA Jam Extreme für die PlayStation, Sega Saturn und Windows. Und dann gab es unterschiedliche Versionen, NBA Jam 99, 2000, 2001, 2002 und 2003 dann wieder ja NBA Jam, einfach genannt, für die PlayStation 2 und die Xbox. Das gleiche Spiel kam ein paar Jahre später, 2010, dann für die PlayStation 3, die Wii und die Xbox 360 heraus. Und so das letzte, was man dann so hat, ist NBA Jam on Fire Edition für die PlayStation 3 aus dem Jahr 2014 und das Arcade One-Up NBA Jam Arcade Kabinett von 2020, was halt in einer Arcade-Version ist, war so das letzte Spiel, was in der Reihe erschien. Was ganz interessant ist, es sollte auch eine Portierung für das Sega Master System geben. Die wurde sogar entwickelt, allerdings nie released. Und damit sind wir dann beim Trivia.
Was die Spielzeit angeht, kann man sich im Durchschnitt so um die 12 Stunden mit dem Spiel beschäftigen. Gehört man eher zur schnelleren Partei, also möchte das Spiel schnell durchspielen, dann schafft man das innerhalb von 7 Stunden. Allerdings kann man sich auch Zeit lassen, dann braucht man so um die 17 Stunden, um das Spiel durchzuspielen. Die Cartridge-Dose bekommt man für rund 5 Euro und das Ganze Complete in Box für rund 60 Euro. In den USA hingegen bekommt man die Cartridge für rund 15 US-Dollar und das Ganze Complete in Box dann wiederum für rund 45 US-Dollar.
Ja, eine der wichtigsten Sachen in dem Spiel war ja, dass es halt eine richtige NBA-Lizenz gab und damit sozusagen die echten Sportler abgebildet werden konnten. Und es gab sogar einige Sportler, die dann halt wirklich darum baten, mit aufgenommen zu werden. Und so gab es dann für die Arcade-Version halt spezielle Versionen. Eine Version mit Michael Jordan und eine Version mit Shaquille O'Neal, der sich sogar privat 2 Stück dafür kaufte, nämlich einen für zu Hause und einen fürs Hotelzimmer. Und im Spiel selbst gibt es auch einige ungenutzte Grafiken, wie bestimmte Animationen und bestimmte Texte, die dann im Endeffekt nicht benutzt wurden. Oder auch unterschiedliche Kopftypen. Und auch die Sprites für die Cheerleader, die dann im Prototyp noch enthalten waren, sind auch im Release noch enthalten, werden aber da nicht mehr benutzt. Und dann sind wir bei den ROM-Hacks. Also bei ROM-Hacks geht es ja darum, das ROM des Spiels entsprechend zu verändern und zum Beispiel um in Super Mario Kart neue Strecken hinzuzufügen oder neue Gegner bei Super Metroid. Und für die ursprüngliche NBA Jam-Version gibt es keine ROM-Hacks, aber zum Beispiel für die NBA Jam Tournament Edition gibt es Utilities, um Spieler zu editieren und relativ viele Patches, um entsprechende Fehler auszubügeln. Dann sind wir bei den Retro-Achievements. Zur allgemeinen Erklärung, Achievements an sich kennt man ja aus Plattformen wie Steam. Wenn ich im Spiel einen Erfolg erreicht habe, dann bekomme ich den halt zugewiesen. Und solche Achievements gab es natürlich beim SNES in der Form noch nicht. Und mit dem Retro-Achievements-Projekt geht es halt darum, solche Achievements auch für alte Spiele auf alten Konsolen zur Verfügung zu stellen. Und da gibt es dann entsprechende Emulatoren, die das unterstützen. Und dann kann ich diese Achievements da wirklich erreichen. Und für NBA Jam haben wir 31 Achievements, unter anderem das Achievement Tweet Row, wenn man einen Punkt von der 3-Punkte-Linie als Spieler 1 macht. Das Achievement Never Ending, wenn man in die Verlängerung geht. Und das Achievement Dunk It Again, wenn man 10-mal es geschafft hat, einen Ball zu danken. Damit sind wir dann bei den Speedruns. Bei Speedruns an sich geht es ja darum, das Spiel in schnellstmöglicher Geschwindigkeit durchzuspielen. Je nach Spiel auch in unterschiedlichen Kategorien, wie zum Beispiel hier bei NBA Jam haben wir dann die Kategorie Single Game Victory, wo der erste Platz bei 6 Minuten und 14 Sekunden liegt, gespielt auf einem SNES-Simulator. Der zweite Platz liegt bei 6 Minuten, 18 Sekunden und 211 Millisekunden, auch gespielt auf einem SNES-Emulator. Und der dritte Platz liegt bei 6 Minuten, 18 Sekunden und 700 Millisekunden, gespielt auf einem echten SNES. Daneben gibt's dann für die Speedruns bei NBA Jam noch weitere Kategorien, wie zum Beispiel 100 Punkte, das Koop Single Game Victory und 100 Punkte ebenfalls im Koop. Und vom Spielfeld geht's damit direkt zum Handbuch.
Auf dem Cover springt uns beim Handbuch direkt ein Basketball entgegen und auf diesem Basketball prangt dann der Titel des Spiels NBA Jam. Das Ganze ist ohne Inhaltsverzeichnis, mit hauptsächlich weißem Text auf 27 blauen Seiten gestaltet. Das Ganze unterteilt sich in Setting, erste Schritte, Modi, Steuerung und Regeln sowie Garantie. Ein wenig ins Auge sticht die Doppelseite mit diversen Screenshots verschiedener Jams, also Bälle, die den Korb treffen. Und auch die Spielerattribute nehmen eine Großzahl an Seiten ein. Man sieht dort abgebildet die jeweiligen Spieler mit den einzelnen Werten. In diesen beiden, doch recht größeren Abteilungen wird das Ganze wirklich nur durch die Bilder illustriert und es gibt keinerlei Text. Die letzten beiden Seiten sind dann Seiten für das Notieren eines Passworts und eine Werbung für das Terminator-Spiel auf dem SNES. Das Ganze sieht ganz lustig gezeichnet aus, denn ein Terminator steht dabei an einem Arcade-Automat und spielt sein eigenes Spiel. Und damit springen wir dann zu den Bewertungen.
Die Bewertungen für NBA Jam sind eigentlich alle, wenn man mal so rüberblickt, sehr, sehr positiv. Wir haben da eine Bewertung von Game Pro, die haben 100 Punkte vergeben im März 1994 und haben gesagt, even if it's not an exact translation, it's a good one. And the better of the two cartridge versions. Just be prepared to eat a little paquette now and then. Die Total aus Deutschland hat im März 1994 95 Punkte vergeben und hat gesagt, dank Acclaim kommt nun jeder in den Genuss dieses fantastischen Spiels, auch ohne nur eine Mark in einen Automaten werfen zu müssen. Und das Beste ist, dass die SNES-Version dem großen Vorbild in nichts nachsteht. NBA Jam fürs SNES ist so atemberaubend, spektakulär und spannend, dass wohl die Profis selbst einige Runden einlegen werden, um ihr Können zu bestaunen. Buy it, play it, jam it. Game Players hat im Februar 1994 91 Punkte vergeben und hat gesagt, the sport card has more action than most action games. It does everything right and it does it with the blazing speed of an action playoff game. Nintendo Life hat im Oktober 2010 90 Punkte vergeben und hat gesagt, with fast-paced, addictive gameplay, a catchy musical score and graphics that are still easy on the eyes today, NBA Jam has certainly aged well and, despite it, the newest connection with reality stands as the definitive basketball game of its generation. Die Mega Blast hat im März 1994 88 Punkte vergeben und hat gesagt, unter dem Strich liegt mit NBA Jam damit ein Sportspiel der absoluten Extraklasse vor. Besonders, wenn man hin und wieder gern ein paar Freunde vor seinem SNES versammelt, sollte man sich diesen Geniestreich nicht entgehen lassen. Die Mega Fun hat im Februar 1994 ebenfalls 88 Punkte vergeben und hat gesagt, weniger ist manchmal mehr. Treffender kann man Acclaims neueste Coin-Up-Umsetzung wohl kaum bezeichnen. Mit einer Simulation hat NBA Jam absolut nichts am Korb. Action satt steht im Vordergrund. Extreme Helikopter-Dunks, brennende Körbe, Turbosprints, glühende Turnschuhe und keinerlei Regeln ergeben Fun, Fun, Fun. Ganz einfach mega Fun. Die Playtime hat im Februar 1994 85 Punkte vergeben und hat gesagt, jeder einigermaßen Sportbegeisterte wird dieses Spiel ebenso lieben wie ich, da dieses Teil nur noch abgefahren ist. Die Figuren sind schön animiert, sodass schon das Zuschauen enorm Spaß macht. Der Kommentator heizt die Atmosphäre mit coolen Sprüchen zusätzlich an. In Verbindung mit der kinderleichten Steuerung wird so Fun pur geboten. Weniger ist eben manchmal doch mehr. Die schlechteste zeitgenössische Bewertung, die wir da finden konnten, ist vom aktuellen Softwaremarkt aus dem April 1994. Die haben 83 Punkte vergeben und haben gesagt, die Handhabung ist wirklich easy und lässt das Game zu zweit schon richtig krachen. Der absolute Reißer aber ist die Vierspieler-Option. Digitalisierte Grafiken und SoundFX unterstreichen die Qualität des Games. Meine Meinung, super cool. Und die schlechteste Bewertung, die wir überhaupt finden konnten, ist aus dem Retro Game Man aus dem Mai 2016. Die haben 70 Punkte vergeben und haben gesagt, overall, this is a sports game that has simply but fun gameplay, excellent sound and great multiplayer. Graphics are meh, and as the game is about dunking, I felt a tad let down with the variety of dunks available. Overall, I give this game a 7 of 10. The dunk problem did eventually get addressed with the release of the tournament edition, but I will tackle that in a later review. In the meantime, enjoy the awesome multiplayer. Dann hat das Spiel auch noch einige Awards bekommen, unter anderem von Electronic Gaming Monthly, Game of the Month, die SNES-Version im Februar 1994 und es war auch das Best SNES Action and Arcade Game of the Year 1994 von der GameFan wurde das Ganze dann gekrönt. Und damit sind wir dann bei der Meinung, bei mir ja mit Sportspielen immer so ein bisschen schwierig. Es wirkt halt für mich auf den ersten Blick so wie ein nach links und rechts Gerenne und ich bin mit der Mechanik des Spiels auch nicht warm geworden. Ich weiß auch nicht genau, ob das Spiel vielleicht einfach zu schwer ist für mich dann in dem Moment, weil ja mir irgendwie da der Spaß ein bisschen abhanden kommt. An sich wirkt es eigentlich relativ solide und irgendwie macht es auch Spaß und ich glaube, wer Basketball mag, der kann sich das auch ruhig anschauen. Was ich ziemlich cool finde, ist die Multiplayer-Geschichte, dass man bis zu 4 Spielern spielen kann. Weil das ja wirklich was ist, was man dann fürs SNES dann auch ja wirklich auch zu Hause dann vielleicht auch in echt als Modul haben möchte, damit man das halt mit unterschiedlichsten Spielern spielen kann. Wie fandest du NBA Jam, Felix?
Sportspieler an sich sind nicht so ganz meins und Dementsprechend habe ich da auch nicht ganz reingefunden. Man hat wirklich ja eine begleitende Musik, Soundeffekte, die das unterstreichen, und auch die erwähnten kleineren Animationen sind schön gemacht. Also vom Spiel her ist das wirklich gut umgesetzt worden. Als Einzelspieler fehlt mir da einfach die Motivation. Also das ist so ein Spiel, das ich einzeln einfach nicht spielen wollen würde. Ich glaube, das ist dann interessant, wenn man sich als Fan bezeichnet, beziehungsweise das einfach mal so ausprobieren möchte, weil man Sportspiele an sich mag und sammelt oder ähnliches. Und gehe davon aus, dass wirklich der interessante Teil ist, wenn man gegen Freunde spielt. Da macht es wirklich Spaß, da hat man dieses ja Wettbewerbsartige, was mit dazukommt. Und man kann es mal ausprobieren, aber wer mit Sportspielen nichts anfangen kann oder sie selten spielt, glaube ich, für den ist das eher weniger was.
Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info@snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Ansonsten freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen. Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und im Gegenzug erhaltet ihr als Dankeschön dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön von uns beiden. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi.
Ciao.
Produktion von Tone H. T1H.net